ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Herzlich willkommen zur 46. Folge von Liebling Bossmann. Ich bin Holger und freue mich sehr, heute wieder gemeinsam mit meinen großartigen Kollegen Robert und Fabian durch die Sendung zu führen. Hallo.
Hallo, lieber Holger. Hallo, lieber Robert. Grüß dich. Dann Hi. Führe mal.
Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Über aktuelle sportliche Ereignisse wollt ihr leider nicht reden. Das müssen wir ein bisschen skippen. Das ist der Zeit geschuldet jetzt leider. Ich gratuliere auf jeden Fall Tottenham zum Sieg der UEFA Europa League.
Ach ja, da war ja was.
Ja. Wie wir alle wissen, hat der EuGH in der jüngsten Vergangenheit einige richtungsweisende Entscheidungen zur Vereinbarkeit von sportverbandsrechtlichen Regelwerken mit dem EU-Wettbewerbs- und Binnenmarktrecht gefällt. Die Urteile in Sachen ISU, Super League, Royal Antwerpen und Diarra haben wir in unseren Episoden schon ausführlich besprochen. Ihr findet die Links in Shownotes. Und heute setzen wir diesen Themenkomplex fort. Wir schauen uns drei aktuelle Verfahren an, die in engem Zusammenhang mit den bereits besprochenen Entscheidungen stehen und wo nun in der vergangenen Woche die Schlussanträge des Generalanwalts Emil Yu veröffentlicht worden sind. Die Schlussanträge in den beiden ersten Verfahren, die ich vorstellen darf, betreffen die Regelungen des DFB bzw. der FIFA zur Tätigkeit von Spielervermittlern. Oder wie es jetzt neudeutsch heißt, in den FIFA-Statuten, Football Agents. Im dritten Verfahren geht es um ein Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache CD Tondela und andere. Das ist ein portugiesischer Fußballclub. Und insbesondere um die Frage, ob die kollektive Vereinbarung der portugiesischen Erst- und Zweitligisten unter bestimmten Bedingungen keine Spieler anderer Clubs zu verpflichten, als wettbewerbsbeschränkende Maßnahme gewertet werden kann. Diese Schlussanträge wird Robert auseinandernehmen. Und zum Abschluss haben wir noch ein spannendes Urteil des EuGH aus dem Monat März mitgebracht. In der Rechtssache Arce oder Arce geht es um einen lettischen Basketballprofi und die Frage, ob ein Vertrag, den seine Eltern mit einem sogenannten Ausbildungsunternehmen geschlossen haben oder eine Beratungsagentur, Investmentfonds, wie auch immer, der konkret eine Beteiligung von 10% an allen künftigen Einnahmen über einen Zeitraum von 15 Jahren sich versprechen ließ, als missbräuchlich einzustufen ist. Fabian wird uns dazu gleich mehr erzählen. Also viele spannende Fälle wieder, viel Stoff zum Diskutieren und wir können da reingehen.
Ja, na dann mal los.
Ja, wir fangen mit den Schlussanträgen zu den Football Agents Regulation an. Das heißt, ich darf gleich weitermachen. Und auch die zwei Schlussanträge sind verknüpft mit dem Fall, den Robert dann vorstellen wird. Also sind drei Schlussanträge und ein gemeinsamer Rahmen sozusagen. Und wie schon gesagt, das ist die Fortsetzung der EuGH-Trilogie. Super League etc. Und jetzt haben wir wieder drei Verfahren, ja, also auch wieder eine Trilogie, wenn man so will. Und der Generalanwalt macht es auch sehr smart, weil er in seinen Schlussanträgen jeweils auf den anderen Antrag verweist. Also in dem Schlussantrag Tondela wird auf Rogon verwiesen, in Rogon auf RRC und RRC wieder auf Tondela. Also ein bisschen im Kontext alles zu sehen.
Kannst du noch kurz sagen, wer Rogon ist?
Die es nicht wissen? Ja, also Rogon ist die Agentur, die gegründet wurde von Roger Wittmann vor Jahrzehnten, mit der er sozusagen seine erfolgreiche Spielervermittlungsagentur gegründet hatte. Genau. Können wir auch in den Shownotes ein bisschen ein paar Beiträge zu Rogon vielleicht verlinken. Ja, und jetzt, wenn man sich die Schlussanträge anschaut, kann man leicht auch wieder enttäuscht sein, weil es eben nur ein Vorschlag ist, wie der EuGH zu entscheiden hat und es immer auch der Generalanwalt eben sagt, dass das nationale Gericht letztlich eine Abwägung treffen muss oder muss die Tatsachen noch genauer untersuchen, um zu einem zu einer Entscheidung zu kommen. Also es ist kein will ich nicht vorwegnehmen, ob dieser Fall Tundela vielleicht ein sogenannter Ergebnisfall ist, aber Rogon und RRC, da wird auch der EuGH keine Entscheidung im engeren Sinne treffen können, sondern nur, und so ist es ja meistens bei diesen Vorabentscheidungsverfahren, nur eine abstraktes Ergebnis zutage fördern, ja. Und da steht dann in diesem Schlussantrag zum Fall RRC, das ist der andere, ach so, das vielleicht noch als Hintergrund. Dieser Rogon-Fall ist der deutsche Fall, der vom BGH war und der dann vorgelegt wurde zum EuGH. Und dieser RRC-Fall ist der Fall, der direkt nach dem Inkrafttreten des FFAR, also der FIFA Football Agents Regulation, vor das Landgericht Mainz gebracht wurde und dann direkt von der zuständigen Kammer in Mainz dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt wurde. Deswegen gehören die auch zusammen, weil es beides Male diese Football Agent Regulation betrifft. Nur das eine ist das alte und das andere ist das neue. Und da ist eben in dem RRC-Fall, sagt der Generalanwalt, dass, ich zitiere, angesichts des komplexen rechtlichen und wirtschaftlichen Kontextes, der den Regelungen zugrunde liegt, müssen mehrere tatsächliche und rechtliche Elemente von den Parteien vor dem vorliegenden Gericht weiter geklärt werden, um die durch das FFAR geschaffenen Mechanismen und deren Auswirkungen auf die Marktakteure vollständig zu verstehen. Und das ist das, was ich eben schon angedeutet hatte. Es wird da zurückverwiesen werden und dann werden wir dann erst ein richtiges Ergebnis haben. Jetzt zur Sache im Einzelnen. Erstaunlich ist, dass der Generalanwalt bei keinem der angegriffenen Regelungen zu dem Ergebnis kommt, dass es per se eine bezweckte Wettbewerbsverschränkung ist, sondern er sagt immer, es kommt darauf an. Selbst bei den Fee Caps sagt er, dass es genauerer Prüfung bedarf und dass es nicht automatisch eine nicht zu rechtfertigende Wettbewerbsbeschränkung ist. Dazu sagt er, dass es für ihn, wenn man jetzt schaut, ob ein Einkaufskartell vorliegt oder ob nur eine gemeinsame Einkaufsregelung vorliegt, dass man es eben auch näher prüfen muss und nicht automatisch auf Tatbestandsebene eben ein Kartellverbot bejaht werden kann.
Willst du noch einmal kurz bezweckte, bewirkte Wettbewerbsbeschränkung erläutern, weil das ist ja eine Weichenstellung, die uns hier...
Ja, eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung im Sinne der Rechtsprechung European Super League liegt immer dann vor, wenn eben in diesem wirtschaftlichen und rechtlichen Kontext die mit dem Verhalten verfolgten objektiven Ziele zu einer Wettbewerbsbeschränkung führen, ja. Was sich sozusagen die Sportorganisation, die die Regel erlassen hat, dabei gedacht hat, subjektiv ist unerheblich, ja. Und die genauen Gründe müssen dann immer halt erforscht werden, aber die Beweislast liegt erstmal bei den Kartellanten oder bei den Verbänden, ja. Und deswegen ist es ja auch so schwierig, diese Abgrenzung zwischen bezweckter und bewirkter Wettbewerbsbeschränkung, weil es sozusagen immer noch im Fluss ist, oder immer im Fluss bleiben wird, diese Abgrenzung. Zum Beispiel hat das Bundeskartellamt die zentrale Vermarktung von Medienrechten als bewirkte Wettbewerbsbeschränkung, also nur als sozusagen als Reflex bewertet. Und das Bundeskartellamt in Sachen 50+1 Regelung auch, ja. Also, und bei diesen bewirkten bei diesen bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen. Da bleibt eben dann der Anwendungsbereich für den sogenannten Meca-Medina-Test, ob es sich um legitime Ziele handelt und die auch angemessen und verhältnismäßig im engeren Sinne sind, um die verfolgten Ziele zu erreichen. Die bleibt möglich, dass man dann eben die Wettbewerbsbeschränkung auf Tatbestandsebene rechtfertigt und dass sie sozusagen mit EU-Recht vereinbar sind. Wogegen man, wenn man die bezweckte Wettbewerbsbeschränkung bejaht, eine Rechtfertigungsmöglichkeit auf Tatbestandsebene nicht mehr besteht und man eben dann nur noch mit Effizienzgewinnen argumentieren kann, was viel schwerer ist am Ende zu bejahen, ja. Also das ist eigentlich der wichtigste Unterschied und die neuralgischste Stelle. Und jetzt bedient sich halt Emil Yu da eines Trickes und auch in dem Verfahren, das du gleich vorstellst, da sagt er, vielleicht ist es eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, aber wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Wir gucken uns es doch irgendwie genauer nochmal an. Und dann kommt da auf dem Weg dann doch noch zu einer tieferen Prüfung.
Das ist jetzt schon sehr spezifisches Kartellrecht.
Ja.
Und jetzt mal davon ausgehend, dass nicht alle, die diese Folge hier hören, uns folgen können oder den Einstieg finden. Du hast es aber sehr gut erklärt. Vielleicht nochmal die Frage, dieses Verfahren insgesamt oder die beiden Verfahren insgesamt, was steht denn eigentlich auf dem Spiel im Ergebnis dieser Verfahren? Kippt das ganze FIFA-Reglement? Geht es um einzelne Regelungen, die also in dem Fall Rogon beispielsweise als Nachteil ansehen? Weil natürlich ist ja die Spielervermittlerbranche durch das Regelwerk betroffen, in verschiedener Weise. Also inwiefern liegt da politische Sprengkraft drin?
Ja.
Sportpolitische.
Also gut, das ist die wichtigste Frage, die mir auch Berater immer wieder stellen. Was es eigentlich für Folgen hat, dieses EuGH-Verfahren, wenn ich sage, dass es gerade da anhängig ist und sozusagen in die entscheidende Phase geht. Also für die Berater, die ohne Lizenz sind und bleiben wollen, die hatten eigentlich gehofft, dass das ganze FFAR fallen wird und insbesondere auch die Lizenzpflicht nicht bestehen bleibt. Und das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn jetzt in den Schlussanträgen, beziehungsweise es kann immer noch passieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber erheblich gesunken aus meiner Sicht, dass der Generalanwalt bzw. der EuGH zu dem Ergebnis gekommen wäre, die FIFA darf diesen Markt, der ja sozusagen vorgelagert ist, dem eigentlichen Markt oder nachgelagert, wie man es immer betrachtet, gar nicht regulieren, weil die FIFA als Fußballfachverband da gar nicht die Kompetenz hat, sondern dass man sagt, ein Markt, der Beratermarkt ist sozusagen außerhalb des Fußballbusinesses und deswegen darf die FIFA das gar nicht. Und dem hat der Generalanwalt den Zahn gezogen, dieser Ansicht, und hat gesagt, doch, das gehört zum Fußballmarkt im weitesten Sinne dazu. Und es gab ja auch, ich glaube, in den 90er Jahren bereits ein Urteil, Piau, zu dem Spielervermittlerreglement, zu dem alten, wo der EuGH zu dem ähnlichen Ergebnis gekommen ist am Ende. Und insofern gilt das nach wie vor mit den Änderungen, die das EU-Recht jetzt mit den EuGH-Entscheidungen im Laufe der Zeit erfahren hat. Also sprich Meca Medina plus jetzt diese Abgrenzung, bezweckte und bewirkte Wettbewerbsbeschränkung. Mhm. Und dann eben der nächste Schritt, wenn man sagt, ja, die FIFA darf regulieren, dann ist die Frage, was im FFAR bleibt bestehen? Lizenzpflicht wird dann auch logischerweise bestehen bleiben. Und dann ist die Frage, die Berater immer am meisten interessiert, was ist mit den Caps?
Kannst du das kurz erklären, also was sozusagen, also das Beispiel Caps, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was dort jetzt konkret im Streit steht, was sich irgendwie plastisch gut darstellen lässt, damit man mal versteht, wo das Regelwerk oder wo Berater der Meinung sind, das Regelwerk engt sie zu sehr ein?
Ja. Es gab zum Beispiel auch noch im FFAR das Kontaktaufnahmeverbot. Das heißt, wenn der Spieler einen Vertrag mit einem Berater hat, in Deutschland ist es ja sowieso schwierig, bei Arbeitsvermittlungsverträgen darf man gar nicht exklusive Verträge abschließen, aber in anderen EU-Mitgliedstaaten ist es erlaubt. Also wenn man diesen exklusiven Vertrag mit einem Football Agent hat, soll man dann, ist ein anderer, sozusagen ist einem anderen Berater verboten, den Spieler anzusprechen, Kontaktaufnahmeverbot. Und das ist wohl eher dann eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung und damit nicht rechtfertigungsfähig. Ja, jetzt auch, zumindest jetzt nach dem was Emiliu in seinen Schlussanträgen schreibt. Was auch noch im FFAR enthalten ist, ist die sogenannte Verbot der Mehrfachvertretung. Und da, also das ist zur Vermeidung von Interessenskonflikten. Mhm. Und da wird man sagen, muss man genau reingucken, was legitim ist und was nicht. Also
Mehrfachvertretung heißt natürlich nicht, ich vertrete mehrere Spieler, nee, sondern genau. Ich vertrete die eine Seite,
den
Verein, die Spielerseite und die Vereinsseite.
Ja, genau. Und da muss man dann mal gucken, wie das weitergeht in dem Bereich, da das FFAR auch Offenlegungspflichten vorsieht, halte ich das auch für möglich dann, ja. Ja, das waren so die.
Und die Caps nochmal sind im Prinzip Höchstgrenzen.
Genau, die Caps sind Höchstgrenzen, die hat die FIFA, also ist in der Regulierung in dem FFAR auf 5 bzw. 3% festgelegt, was irgendwie wenig erscheint, aber was wohl, wenn man einzelne Regulierungen, zum Beispiel Frankreich hat ähnliche Vorschriften auf nationaler Ebene, soweit ich weiß. Also die FIFA hat sich da wohl schon ein Bild gemacht, hört sich jetzt für mich erstmal wenig an und hört sich für mich erstmal so an, warum will sie das regulieren? Und da kommt der Generalanwalt überraschenderweise zu dem Ergebnis, ja, es ist ja gar kein, es sind ja gar keine fixe Höchstgrenzen, sondern es ist abhängig von dem jeweiligen Bruttojahresgehalt des Spielers und deswegen sind es dynamische Höchstpreise. Kann man so sehen, aber mein Eindruck ist immer, dass wer sich das anschaut und wer das bewertet, immer die großen Spielertransfers im Blick hat, aber wenn man sich jetzt mal einen Spielertransfer in der dritten Liga oder in der Regionalliga anschaut, wo es um kleine Summen geht, dann fällt es halt kleineren Football Agents schon schwer, damit zurechtzukommen mit diesen 3%, 5% Regelungen. Mhm. Und da, aber was eben und was man dazu sagen muss immer, es handelt sich immer nur um Agent Services, die unter diese Regeln fallen. Normale Managementleistungen, Beraterleistungen fallen da nicht drunter. Die werden im FFAR als sonstige Services bezeichnet.
Also nur, wo es um Spielervermittlung geht.
Ja, genau. Wo aber trotzdem unscharf ist, wann es anfängt. Ja. Mhm. Und inzwischen ist es ja auch so, dass die Vereine sich, wenn sie einen Spieler angeboten bekommen von irgendjemandem, erstmal die FIFA Lizenz zeigen lassen und erst dann in richtige Gespräche gehen, weil es eben auch eine Pflicht aus dem FFAR ist, beziehungsweise aus dem nationalen Reglement. Also da sind die Vereine schon vorsichtiger geworden. Mhm. Vielleicht noch, wir haben jetzt so ein bisschen allgemeiner gesprochen, aber ich glaube, war ganz gut, weil es macht eigentlich keinen Sinn, die Schlussanträge im Einzelnen durchzugehen, weil es wirklich feingranular dann wird und uninteressant für den normalen Fußballinteressierten. Was vielleicht noch wichtig ist, dass diese vermeintliche Wettbewerbsbeschränkung nur dann zu rechtfertigen ist, wenn es sich um gemeinwohlorientierte Gründe handelt, die auch in den Statuten selbst auch irgendwie abgebildet werden. Das heißt, wenn jetzt in dem FFAR da stehen am Anfang des Reglements stehen die Ziele drin. Und da stehen Ziele drin, wo man sich fragt, okay, wieso soll die Competitive Balance mit diesem Regularien gefördert werden in irgendeiner Weise? Und jetzt muss die FIFA eben nachweisen, dass es tatsächlich der Fall ist. Und das ich weiß nicht, ob das für jedes einzelne Ziel, die FIFA vorgibt, damit zu erfüllen, gelingt. Und das wird spannend eigentlich sein. Und es erinnert mich auch wieder ans Glücksspielrecht, weil da gilt auch dieser Heuchelei-Test. Also der Staat darf jetzt nicht, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus 2006, der Staat darf jetzt nicht aus fiskalischen Gründen das Glücksspielmonopol aufrechterhalten. Und es müssen immer Ziele sein, die tatsächlich gemeinwohlorientiert sind. Also im Glücksspiel ist es dann eben die Volksgesundheit, die sozusagen die Glücksspielsucht eingrenzen soll oder präventiv eben da das Ziel sein soll. Und das muss auch dann mit dem Gesetz oder mit der entsprechenden mit den entsprechenden Statuten auch tatsächlich verfolgt werden.
Okay. Wir wollen dich nicht unterbrechen.
Nee, also das ist eigentlich, war das, was ich zu den beiden Schlussanträgen sozusagen beitragen konnte jetzt. Vielleicht nochmal abschließen. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass der Generalanwalt erstmal zu dem Ergebnis kommt, die FIFA darf diesen Markt regulieren. Im Grundsatz. Das ist eigentlich das wichtigste Ergebnis, was davor offen war und was jetzt eigentlich nicht mehr anders bewertet werden kann, aus meiner Sicht.
Also wie gesagt, nur Generalanwaltsanträge und Sichtweise, aber natürlich irgendwie auch eine Antwort auf die entscheidende Frage, fällt dieses Regelwerk? Und nach dem Generalanwalt fällt es nicht, aber es kommt darauf an, wie es gestaltet ist, was ja irgendwie vielleicht auch nicht so wahnsinnig überraschend ist, insbesondere mit Blick auf die von dir eingangs auch zitierten Entscheidungen des EuGH, der irgendwie seit geraumer Zeit im Prinzip einen Stein nach dem anderen umdreht im Verbandsregelsystem und ja in überwiegenden Fällen zu dem Ergebnis kommt, regulierungsbedürftig oder regulierungsfähig ist das schon, aber it depends.
Ja, ganz genau. Vielleicht noch mal auf die politische Ebene. Also falls es jetzt doch gefallen wäre, dann hätte nicht die Kommission eigene Maßnahmen, also die Europäische Kommission nicht eigene Maßnahmen ergreifen können und so eine Art FFAR über diese europäische Administration ins Leben rufen können, weil es da keine Kompetenzen im IEUV gibt, im Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Wenn man diesen Markt tatsächlich gesetzlich regulieren wollte, müsste da tatsächlich dann ein Gesetz auf europäischer Ebene, also eine Verordnung, beschlossen werden, welche nur über das Europäische Parlament möglich ist. Und da gibt es ja auch wieder dieses europäische Sportmodell, da gibt es wieder ein paar Initiativen, aber die sind auch immer nur sozusagen supportive, weil eben die Gesetzeskompetenz der EU für diesen Bereich fehlt. Also, und da lässt sich dann halt drüber streiten, ob es Sinn macht, ob es sinnvoll ist und ob es gewollt ist, dass man diesen Bereich des Sports, des Profisports auch da harmonisiert und auf der
europäischen Ebene vereinigt. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, ne, dass wir das eigentlich auch die Wertigkeit des Sports dann dort auch so mal gesetzgeberisch verankert.
Ja.
Ja, kommen wir zum dritten in der Trilogie, jetzt ein bisschen kürzer, weil du schon zur Systematik und sowas eingeführt hast. Der Sachverhalt spielt und stammt aus Portugal, dort von einem Gericht, dem EuGH vorgelegt und jetzt vom Generalanwalt einmal bewertet. Hintergrund war, dass zur Corona-Hochzeit in der Saison 2019, 2020, in der schrecklichen Zeit, an die wir uns alle noch dunkel erinnern, unter der natürlich auch der Fußball massiv gelitten hat und Vereine vor diversen Existenzproblemen standen und der Sport aber eigentlich zumindest in Deutschland ganz gut reagiert hat mit Hygienekonzepten, wenn ich mich richtig entsinne, an die dunkle Zeit. Da kam man auf in der portugiesischen Liga, der ersten und der zweiten Liga, die sich dann dort zusammengeschlossen haben, zu der Idee, dass man eine No-Poach-Vereinbarung trifft. No-Poach in dem Sinne, die Verpflichtung der Vereine, die am Ligabetrieb teilnehmen, keine Spieler zu verpflichten, die ihren Vertrag wegen der Pandemie einseitig gekündigt hatten. Wir hatten das Thema Kündigung in der Pandemie auch hier im Podcast besprochen. Und Das gefiel der portugiesischen Wettbewerbsbehörde gar nicht und sie untersagte diese Vereinbarung einstweilen, also setzte sie erstmal außer Kraft bis zur abschließenden Klärung. Und im April 2022 erklärte sie die Vereinbarung dann für verstoßen gegen das nationale Kartellrecht und Artikel 101 AEUV. Und das Gericht legte dann die Frage, die ihm an ihn im Wege der Klage herangebracht wurde, dann dem EuGH vor mit Fragen, ob eben dieses No-Poach-Agreement in dem Sinne eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ob der Mecca-Medina-Test überhaupt Anwendung finden kann und ob diese Maßnahme proportional und im Prinzip angemessen war. Wie Holger eben schon gesagt hat, hat der Generalanwalt dort nochmal einmal klargestellt, also das No-Poach-Agreement, also eine solche verpflichtenden Erklärungen einseitig auf Anstellungsverträge Einfluss zu nehmen, sehr wohl geeignet ist und im Prinzip eigentlich auch eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, weil eben dadurch Löhne theoretisch gedrückt werden können und massiv den wettbewerbsbeeinflussende Maßnahmen darstellen können, stellt aber auch in dem Kontext ausdrücklich klar, dass man das nicht so ganz kategorisch diese Einordnung unter einer bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vornehmen kann, die eben dann zur Folge hat, dass dieser Mecca-Medina-Test keine Anwendung finden dürfte. Also die im Prinzip eine erweiterte Verhältnismäßigkeitsprüfung, dass man sich dennoch auch schon anschauen müsste, eben anhand der Art des Agreements, was getroffen wurde, an den ökonomischen und rechtlichen Kontext dieser Vereinbarung und an dem Ziel der Vereinbarung, um nicht kategorisch das einzuordnen, sondern schon ein bisschen im Wege einer Bewertung das vornehmen kann. Und vor dem Hintergrund, dass das hier eben zeitlich beschränkt war, diese Vereinbarung auf die Zeit der Pandemie und erkennbar vom Ziel getragen war, eben gerade den Wettbewerb zu schützen und die Existenz und die des ausgetragenen Wettbewerbes nicht zu beeinflussen und zum Nachteil von finanzstärkeren Clubs vielleicht das Wettbewerb in Ungleichgewicht zu bringen, hielt er halt entgegen der Kommission, die auch gehört wurde im Verfahren und der Liga, diese Vereinbarung eben nicht als klar bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, sondern sah hier schon Raum auch für die Anwendbarkeit des Mecca-Medina-Tests. Und hat jetzt das nationale Gericht mit der Aufgabe zurückgelassen, diese Kriterien dort mit Leben zu erfüllen und dort eine abschließende Bewertung vorzunehmen, ob es sich eben nur um eine bezweckte eben oder nur bewirkte Wettbewerbsbeschränkung handelt. Hat sich in dem Vorabentscheidung Vorlagefrage da schön auch nochmal auseinandergesetzt, eben mit den an ihn herangetragenen drei Verfahren und dort nochmal eben ausgeführt, dass er sich schon natürlich in der Tradition des EuGH hier sieht mit der Unterscheidung zwischen bezweckter und bewirkter Wettbewerbsbeschränkung, aber so wie ich es lese, zumindest die Rechtsauffassung nicht teilt, dass das eben eine fast nur summarische Prüfung im Hinblick auf diese beiden Kriterien stattfindet, weil die Konsequenzen natürlich eben erheblich sind, sondern dass man da eben schon den Kontext einbinden und bewerten muss. Und das hat er eben gerade im Hinblick auf die wirtschaftliche, gesundheitliche Situation, zu der damals diese Vereinbarung getroffen wurde, so bewertet, dass er sagt, im Ergebnis kommt er dann eher nicht zu einer, würde er nicht zu einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung kommen.
Ja, also ich verstehe das immer noch nicht, was der EuGH da in den Super League-Entscheidungen, warum er diese zusätzliche Hürde der bezweckten Wettbewerbsbeschränkung als Einstiegsprüfungspunkt erfunden hat. Weil letztlich gerade, es gibt ja, ich meine, das ist ein Paradebeispiel, dieser Fall jetzt, dass es eigentlich viel sachgerechter ist, wenn man gleich den Mecca-Medina-Test anwendet, ohne diese Vorprüfung. Und dann kann man im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung zu sachgerechten Ergebnissen kommen. Also Könnt ihr euch, ich weiß immer noch nicht, warum der EuGH eigentlich diese zusätzliche Hürde eingebaut hat?
Ja, es ist, um die Fälle vielleicht herauszufiltern, denen die wettbewerbswidrig und Beschränkung auf die Stirn geschrieben ist. Aber
die
ich
sind
bin
dann
dabei, dir, wenn du letztlich dann doch auch ohnehin in die natürlich Einberechnung und Bewertung der einzelnen Umstände kommst, ist diese ja im Prinzip vorgeschobene Differenzierung gar nicht mehr so zwingend oder erforderlich. Und die weicht er ja wie auch aus. Er sagt ja hier irgendwie relativ klar, dass die, wie die Kommission sich zum Beispiel eingelassen habe, zitiert er hier, in ihrer abschließenden Antwort in der mündlichen Verhandlung ging die Kommission sogar so weit zu erklären, dass es im Wesentlichen unnötig sei, den Kontext zu berücksichtigen, da die fragliche Vereinbarung eine bezweckte Beschränkung darstelle. Und da sagt er, dem stimme ich nicht zu. Mhm. Und in der Rechtsprechung des Gerichtshofs wird nicht nur einheitlich festgestellt, dass der Kontext immer eine Rolle spielt, sondern in mehreren Urteilen, bla 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 bla, auch eben eine detaillierte Analyse des Kontexts erforderlich sein kann, wenn die Fälle nicht einfach sind. Und dieser Kontext kann eben dazu führen im Einzelfall, dass es keine einfache, klar zu erkennende, bezweckte Wettbewerbsbeschränkung hier ist. Und insofern lese ich das auch hinein, auch die drei Kriterien, die eben halt bei der Bestimmung der bezweckten Wettbewerbsbeschränkung anzuziehen sind, geben ja genug Raum, dort auch die Weichenstellung mit durch die Hintertür quasi mit den Kriterien zu erfüllen, die dann letztlich Mecca Medina dann nochmal...
Ja, wie es das Bundeskartellamt auch gemacht hat.
Ja,
also auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn das keine Maßnahme ist, also die Absprache untereinander, den Wettbewerb, der eben auch darin besteht, Spieler zu verpflichten, Spieler von anderen Clubs zu verpflichten, um eben sich die eigenen sportlichen Wettbewerbssituationen zu verbessern. Wenn es da Absprachen dazu gibt, dass man den aussetzt, was sollen dann sonst noch eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung sein? Also wenn nicht das, und dann nehme ich mal kurz eine Anleihe, die ist so ein bisschen blöd, nicht übel nehmen, aber nochmal zurückblickend auf das Union-Bochum-Spiel.
Ich wusste, das ist gar nicht. Ja,
hast du mein Gesicht angesehen,
ja?
Oder? Meinen glänzenden Augen. Also wenn man da sagt, wenn zwei Parteien nicht Angriffspakt schließen, weil in einer Situation, die wirklich für jedenfalls einen Club extrem unschön ist, und sagt, das hat mit dem Wettbewerbsgedanken, ist das überhaupt nicht mehr im Einklang zu bringen, dann, wie gesagt, kein vergleichbarer Fall.
Nee.
Aber dann frage ich mich eben, Pandemie hin oder her, ob das nicht einfach schon ein sehr, sehr klarer Eingriff in den Wettbewerb ist.
Ja, ich bin bei dir. Aber nochmal kurz zu Union, ja? Du hast es genau das Richtige gesagt. Wenn beide Parteien sich darauf einigen, nicht weiterzuspielen, ja? Also Bochum hat das Spiel mitgespielt und Union ist dafür bestraft worden. Kann eigentlich nicht wahr sein. Aber ich will mich da gar nicht mehr aufregen. Das ist abgeschlossen für mich. Man kann es ja trotzdem erwähnen. Also wir haben noch die Entscheidungsgründe sind nicht öffentlich. Insofern können wir da im Moment noch gar nichts dazu sagen. Wir wollten es vielleicht nochmal aufgreifen, wenn die Entscheidungsgründe vorliegen. Aber
kurze Frage nochmal an Robert zum relevanten Markt. Das war der portugiesische,
genau,
Fußballwettbewerbsmarkt und nicht der europäische, weil also einen gewissen, es ist ja immer so, wenn du national bestimmte Vereinbarungen triffst, Maßnahmen oder Regelungen, haben die ja irgendwo dann auch immer einen grenzüberschreitenden Bezug häufig.
Ja,
du hast ja einen internationalen Wettbewerb immer mit Europa League,
Champions League. Ja, nur dann ist man im EU-Wettbewerbsrecht.
Genau. Es wurde hier auch zum Teil auch angeführt, dass theoretisch die Spieler ja auch die Möglichkeit gehabt hätten, das ins Ausland zu wechseln oder sowas oder für die Zeit nach dieser Beschränkungen sich zu orientieren. Und man kann natürlich die Frage stellen, ob die Auswirkungen überhaupt grenzüberschreitenden Charakter haben. Also, dass man schon gar nicht da in der Anwendbarkeit landet des europäischen Kartellrechts. Also, das wird auch vertreten,
ja,
zum Teil.
Ja,
das ist es wahrscheinlich eher vom Wunsch getragen, sich jetzt nicht mit der strengen Differenzierung und der Dogmatik da treu zu bleiben zwischen bezweckter und bewirkter. Ja.
Ach so, aber nochmal ein Satz zu dem, was du gesagt hast, Fabian. Ja, genau. Also Und er das sagt ja auch der Generalanwalt, dass es hier eigentlich eine bezweckte gewesen sei, eine bezweckte Beeinträchtigung. Aber das ist es ja gerade, was ich meine. Das ist ja, also natürlich steht im Gesetz Wettbewerbsbeschränkung. Aber wie wird die festgestellt? Und da hat der EuGH eben gesagt, naja, wenn es eine bezweckte ist, ist Tatbestand immer erfüllt. Und wenn es eine bewirkte ist, dann eben nicht. Dann kommt Meka Medina. Aber es ist ja Rechtsfortbildung, ja. Also vor Super League hatte man Meka Medina ohne diese Unterscheidung. Und das wäre jetzt viel, also wäre viel charmanter für solche Fälle. Und die, ich verstehe es nicht.
Ja, es sind ja auch Beweisthemen. Ich glaube, je nach angenommener Beschränkung muss dann die Behörde ja auch anders vortragen und auch da die Beschränkung nachweisen. Vielleicht sind das auch Kriterien, die ja da angezogen werden. Aber wie gesagt, ich lese es nicht so klar hinein, dass er jetzt die Dogmatik da irgendwie verlässt und durchbricht. Also er sagt, ich ist zwar eine Bezweckte, aber ich komme auch trotzdem Meka Medina. Also das
nee, doch.
Das? Nö, also das... lese ich so jetzt, lese ich nicht. Er sagt okay. Ja gerade, das sind die Auslegungskriterien, die sind die drei Merkmale, anhand derer die Wettbewerbsbeschränkung zu prüfen ist, ob sie bezweckt ist oder nicht. Und da sind eben die Umstände mit abzubilden, unter anderem hier auch die zeitliche Beschränkung und der Kontext, in dem es die ganze Maßnahme sich eingebunden hat und Corona-Pandemie-Stichwort. Und da fehlt es ihm nach meiner Einschätzung für eine abschließende Einordnung als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung an den erforderlichen Kriterien. Mhm.
Ich gucke gerade nochmal. Wo habe ich denn das gelesen? Ach so, ja, okay. Er sagt, so No-Poach Agreements sind generell grundsätzlich
ihrer Natur nach,
genau. Genau, ihrer Natur nach, aber in dem konkreten Fall, okay, ja, ja. Du hast recht. Ja. Okay.
Ja.
Welches Ergebnis haben wir jetzt da?
Ja, das nationale Gericht soll anhand der von ihm aufgezeigten Kriterien im Prinzip diese drei Maßstäbe sich eben diese Vereinbarung nochmal anschauen und sagen, bezweckt oder nicht. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird am Ende dann das nicht bestätigt werden, sondern das als zulässig angesehen, weil eben zeitlich beschränkt und den Umständen dieser Ausnahmesituation geschuldet und erkennbar gerade nicht von dem Wunsch getragen, Löhne zu drücken oder in sonstiger Weise, was üblicherweise mit diesen No-Poach-Agreements einhergehen könnte und soll.
Und dann wäre ja auch, wenn man das ernst nimmt, faktisch Diarra ausgesetzt gewesen für die Zeit, weil die Spieler da dann nicht mehr kündigen, weil sie ja in Portugal, wenn sie in Portugal bleiben wollen, keinen Arbeitsplatz mehr finden würden.
Auf Portugal beschränkt, ja.
Dann darf ich dich bitten, Fabian, mit unserem dritten beziehungsweise vierten Fall weiterzumachen.
Ja, der nicht im Kartellrecht spielt.
Und
wir können uns also alle erholen. Kurz durchatmen. Und dann insofern auch vielleicht ein bisschen einfacher gelagert ist. Und es geht um eine Entscheidung des EuGH und nicht um eine.
Genau.
Nicht um einen Schlussantrag oder Schlussanträge eines Generalanwalts. Im Mittelpunkt der Entscheidung steht ein lettischer Basketballspieler, der heißt Davis Bertans. Ich kannte ihn nicht. Er sieht aus wie ein freundlicher Mitarbeiter eines Coffeeshops in Prenzlauer Berg. er ist inzwischen auch eher am Ende seiner Karriere und hat aber eine beachtliche Laufbahn innerhalb der NBA hingelegt. Zuletzt bei den Washington Wizards gespielt. Und im Alter von 17 Jahren, im Jahr 2009, hat er einen Vertrag geschlossen mit einer Agentur. Den Vertrag haben seine Eltern für ihn geschlossen. Er war damals ja noch minderjährig. Und es handelt sich um einen sogenannten Fördervertrag. Der hatte eine Laufzeit von 15 Jahren. Und im Rahmen dieser Förderung hat die Agentur versprochen, ihm auf ihre Kosten Spezialtraining zukommen zu lassen, sportmedizinische, psychologische Betreuung, juristische Beratung und Hilfe bei der Vermarktung und bei Vertragsverhandlungen mit Clubs. Ja, also genau genommen eine sehr umfangreiche Agenturtätigkeit. Und die Agentur hat sich offensichtlich in Ansehung des großen Talents des Spielers damals eben versprochen, dass der Karriere macht, und hat sich dann, hat keine festen Gebühren vereinbart dafür oder keine Erstattung dieser Aufwendungen, sondern hat sich 10% der Nettoeinnahmen der sportlichen Nettoeinnahmen versprechen lassen, wie gesagt über eine Laufzeit von 15 Jahren, sofern diese monatlich über 1.500 Euro liegen. Das heißt, es ging um Einnahmen aus Gehältern und Prämien. Es ging allerdings nicht um die Vermarktung von Persönlichkeitsrechten oder Gleichem. Es kam, wie es kommen musste, und ich mache gleich auch nochmal einen Ausflug zu mindestens einem früheren Fall, den man vielleicht noch so ein bisschen kennt. Man stritt sich dann zu einem späteren Zeitpunkt, als nämlich allen Parteien bewusst wurde, dass diese 10% der Nettoeinnahmen ein ganz schöner Betrag sind. Genau genommen geht es nämlich um rund 1,6 Millionen Euro. Das entspricht dann bei 10% einem Salär von rund 16 Millionen Euro, die der Spieler im Laufe seiner sportlichen Karriere erzielt hat. Und da der Spieler der Meinung war, das muss er nicht bezahlen, weil die Entgeltklausel unwirksam ist, weil sie missbräuchlich sei, hat ihn die Agentur verklagt vor einem lettischen Gericht. Und da wurde die Sache dann dem EuGH vorgelegt zur Entscheidung. Warum wurde sie vorgelegt? Weil, also die Lettland hat, so wie wir im Übrigen auch, ein gesetzliches Regelwerk. Da dreht es sich um die Frage, unter welchen Gesichtspunkten in einem Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis Klauseln in vorformulierten Verträgen wirksam oder unwirksam sein können. Ne? Bei uns ist das im BGB geregelt. Ja.
AGB-Recht.
Genau, kennt man. Und in Lettland gibt's das auch. Und diese lettischen Regelungen, die waren zwar nicht unmittelbar ableitbar aus einer zugrunde liegenden EU-Richtlinie, das ist die EU-Verbrauchervertragsrichtlinie, aber das lettische Regelwerk war jedenfalls im Jahr 2009 schon dieser Richtlinie stark angelehnt. Und insofern ist eine Auslegung nach EU-Recht zwingend, und in dem Fall war das auch dann denklogisch so richtig, dass die Frage dem EuGH vorgelegt wurde. Und was möchte das Gericht wissen oder was wollte das Gericht wissen? Das Gericht wollte vor allem wissen, ob der Nachwuchsspieler zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Vertrag geschlossen hat, als Verbraucher im Sinne der Richtlinie anzusehen ist, beziehungsweise welcher Zeitpunkt da überhaupt dann eigentlich maßgeblich ist für diese Sichtweise. Sodass hier von einem Verbrauchervertrag die Rede sein kann, und unter anderem dann eben auch Fragen zu der Missbräuchlichkeit dieser Klauseln. Und auch hier hat der EuGH keine abschließende Entscheidung getroffen, sondern verweist eben zurück an das lettische Gericht mit ein paar Hausaufgaben, die dann dort ausgeführt werden müssen, hat sich aber insoweit klar geäußert, als dass es sich hier um einen Verbrauchervertrag handelt mit dem Spieler, und hat sich auch insoweit schon etwas orientiert in die Richtung, dass die Klauseln, um die es da geht, nämlich diese 10% Nettoeinnahmeklausel und die 15-jährige Laufzeit, missbräuchlich sein kann, und zwar im Lichte der Verbrauchervertragsrichtlinie der EU und im Lichte der Grundrechtecharta der EU, die nämlich in Artikel 17 Eigentumsrechte schützt und vor allem in Artikel 24 Kinderrechte. Soweit. Fragen dazu?
Nö. Ja, also
leuchtet euch das ein, dass der Spieler da als Verbraucher deklariert wird im Alter von 17 Jahren? Eine Frage wäre, wie ist es denn einzuordnen, dass ja die Eltern auch mit bei der Vertragsverhandlung oder zumindest beim Vertragsschluss mit beteiligt waren? Der hat ja nicht selber unterschrieben, die Eltern haben für ihn unterzeichnet, spielt das eine Rolle?
Ja, okay, okay. Weil die Frage kann ich jetzt und will ich nicht beantworten. aber offenbar war es ja so.
In der Reihenfolge.
offenbar war es ja so, dass der Spieler 15 Jahre lang nicht bezahlt hat, sonst würde ja die Agentur oder dieses Unternehmen nicht geklagt haben müssen. Das verstehe ich nicht. Und im Übrigen, also bezogen auf deine Frage, also ich finde schon, wenn es keine gesetzliche Regelung gibt, die darauf abstellt, auf welche Person es ankommt und der Spieler, der Basketballspieler mit 17, der ist ja trotzdem dann sozusagen Vertragspartei, auch wenn seine Eltern den Vertrag schließen für ihn, dann macht es schon Sinn, dass man dann im Ergebnis dazu kommt, dass der Kleine dann als Verbraucher definiert werden muss und dass deswegen dann auch diese ganzen Verbraucherschutzregeln auf ihn anwendbar sind. Ob das jetzt richtig ist,
ja, es ist richtig. Also es ist jedenfalls richtig im Sinne,
genau.
Im Sinne dessen, was der EuGH sich vorstellt.
Genau, de lege lata, es ist richtig.
Genau, das ist tatsächlich so. Also erstmal ist sozusagen das Takeaway, dass es auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ankommt, ob der Vertrag als Verbrauchervertrag einzusortieren ist oder nicht. Und nicht darauf, dass der Spieler dann ja später eine Profikarriere gestartet hat. Ja, da war der Vertrag ja schon geschlossen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo er ihn abgeschlossen hat, ist er noch nicht berufstätig. Und insofern haben wir ein Verbraucher-Unternehmer-Verhältnis. Und dass die Eltern da mitgewirkt haben, spielt einfach keine Rolle, weil Vertragspartner tatsächlich der Spieler ist und der Minderjährige ist. Und für den Minderjährigen gelten dann eben diese besonderen Anforderungen aus dem Verbraucherschutzrecht, in dem Fall das Lettische, und dies wiederum orientiert an der EU-Richtlinie. Das heißt also, die wirtschaftlichen Folgen aus diesem Vertrag, die müssen für den Minderjährigen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses absehbar sein.
Das ist richtig.
Und ob das für die Eltern ist, absehbar ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Im Übrigen, die Eltern könnten ja auch vielleicht das auch nicht so richtig blicken oder nicht so schlau sein. Weil im ersten Impuls hatte ich natürlich schon gesagt, naja gut, aber 10% aller Einnahmen auf 15 Jahre bezogen, da brauche ich doch nur mal hochrechnen, was ich eventuell verdienen könnte. Und dann komme ich natürlich auf so eine Beträge. Klar. Das kann ich mir im Vorhinein dann schon ausrechnen. Ja. Aber der EuGH kritisiert hier insbesondere, dass eben die spezifische Vertragsklausel dann eben auch keine klaren Prognosen vorsieht, sondern eben nur diese plumpe Regelung nach 10% von allem. Und das ist aus Sicht des EuGH problematisch im Hinblick auf das Missbrauchsverbot im EU-Recht. Mhm. Das heißt also
weil dann das Missverhältnis so groß werden.
Es geht zum einen um die Frage der Transparenz. Also im Prinzip verlangt der EuGH, dass in Verträgen Transparenz und klar ist, was das für wirtschaftliche Auswirkungen hat für den Spieler. Und tatsächlich geht es um ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis, das sich daraus ergibt, dass am Ende oder im Laufe der Karriere da ein erheblicher Betrag aufgerufen werden kann, der möglicherweise nicht mehr im Verhältnis steht zu dem, was die Agentur damals geleistet hat. Also auch das muss gewährleistet sein. Das heißt, wir landen am Ende da, wo wir häufig landen, nämlich bei der Empfehlung, dass man sich bei den Verträgen einfach ein bisschen mehr Mühe gibt.
Ja, im Vorfeld. Kautelarjuristische Aufgabe.
Genau, denn Ergebnis der Entscheidung ist natürlich nicht, dass solche Verträge generell per se unwirksam sind.
Ja, aber ich komme da nicht raus. Find schon lustig, dass quasi die Schutzbedürftigkeit der am Vertrag, sag ich mal, beteiligten Personen allein auf das Vertragssubjekt abgestellt wird, obwohl natürlich die Schutzrichtung die Eltern betrifft, wie du schon sagst. Also das Verbraucherleitbild, und wenn man sagt, der durchschnittlich informierte, aufmerksamer Verbraucher, wer schließt denn den Vertrag? das ist es ja eben natürlich nicht der Jugendliche, sondern eigentlich der Entscheidungshorizont der Eltern. Und da dann nur auf den, klar, der vom Vertrag betroffen ist, abzustellen und nicht auf die, die eigentlich, wo man sich fragt, sind die, in welcher Form, in welcher Situation sind die, wie schutzbedürftig sind die, ist natürlich schon auch nicht ganz,
Na, herleiten tut's der LGH vor allem aus der Grundrechtecharta, Artikel 24, die Rechte des Kindes, dort, ich lese es jetzt nicht vor oder zitiere es jetzt, ist sehr allgemein gehalten, aber daraus kann man natürlich sehr viel ableiten, und ich finde es dann auch durchaus nachvollziehbar, dass man dann sagt, wenn wir über Kinderrechte sprechen, dann steht das Kind eben auch im Mittelpunkt. Und wenn wir sozusagen immer die Eltern vorschieben würden, würden wir dann das Wohl des Kindes letztlich auch immer davon abhängig machen, welche Eltern sie haben. Also sind das zum Beispiel Eltern, die sich einen guten Anwalt leisten können? Ja, nein. Mhm. Wie gesagt, sind es Eltern, die Folgen durchblicken können oder eher nicht?
Ja, und das ist natürlich auch immer ergebnisfolgerichtig, weil die Konsequenzen treffen dann das Kind. Also insofern ist da, dann kommt natürlich da, das schlägt dann natürlich vielleicht die verlagerte.
Aber Ergebnis wird dann in dem Fall sein, dass diese Agentur oder dieser Investmentfonds oder was, wie man es auch immer bezeichnen wird, leer ausgeht.
Das kann der Fall sein, ja.
Und das halte ich im Ergebnis für, ja, für nicht gerecht, ist immer einfach gesagt, aber man muss ja davon ausgehen, dass der lettische Spieler jetzt nicht der einzige war, in den investiert wurde. Und wurde das eigentlich auch ein bisschen berücksichtigt, dass sozusagen so eine Form des Risikokapitals immer auch Streuung braucht und da eben dann eben es auch notwendig ist, dass die Marge so hoch ist, weil von 1000 Fällen nur einer gelingt.
Wir sind ja nicht im Kartellrecht, sondern wir sind im Verbraucherrecht. Ja. Und da spielt es keine Rolle. Also die letztlich muss man sagen, so kennen wir es ja auch vom bei der Frage, ob Klauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam sind oder nicht. Wer die Klauseln stellt, der trägt das Risiko der Unwirksamkeit, weil intransparent oder einseitig benachteiligend. Und die Folgen sind dann eben leider so, wie sie sind. Da gibt's dann auch sozusagen keine Billigkeitserwägung mehr, wo man sagen kann, ja, aber in dem Fall. Ja, weil du gerade gesagt hast, Fonds, das war ja in dem Sinn kein Fonds, aber es gibt einen Fall, den möglicherweise einige noch kennen, wenn ich ihn jetzt erwähne, nämlich Tommy Haas, ehemaliger Tennisprofi, deutscher Tennisprofi, der hatte tatsächlich einen ähnlichen Fall.
Was macht der eigentlich
heute? Weiß ich nicht.
Ich habe den ewig nicht gehört und gesehen.
Kann ich dir nicht sagen, er hat ja auch schon vor einer ganzen Weile seine Karriere beendet. Jedenfalls, er und seine Schwester wurden seinerzeit, ich glaube Anfang der Nullerjahre war das, als besonders förderungswürdig angesehen. Und dann tat sich eine Gesellschaft auf, die haben quasi die Karriere von Tommy und Sabine Haas gesponsert mit, ich glaube, einer Dreiviertelmillion D-Mark damals noch, also es muss sozusagen noch vor, muss noch im alten Jahrhundert gewesen sein. Und im Gegenzug haben sie sich einräumen lassen, jährlich 15% der Einkünfte als Tennisprofi, einschließlich Einnahmen aus Werbe- und Promotion-Verträgen und Übertragung der Ausübung der Verwertungsrechte. Und das hat dann natürlich auch wieder zum Streit geführt später, als dann die Spieler merkten, das ist ja doch eine ganze Menge, die sie da versprochen haben. Und das ist dann vor die Münchner Gerichte gegangen, ist aber am Ende nie durchentschieden worden, beziehungsweise doch, es ist entschieden worden, allerdings nicht die Frage, ob die Klausel wirksam war oder nicht, sondern Tommy Haas hatte wohl zusätzlich ein abstraktes Schuldanerkenntnis abgegeben gegenüber den Investoren und daraus haftete er dann am Ende. Und dann gibt es noch einen anderen Fall, FC St. Pauli, der ist nicht so ganz vergleichbar, weil in dem Fall ging es nicht um Spieler, sondern um einen Club, aber vielleicht erinnert ihr euch da auch noch dran, St. Pauli hatte mal eine sehr schwierige Zeit. Und in der Zeit haben sie mit einer Vermarktungsgesellschaft, Absolut hießen die, einen Vertrag gemacht, der sie finanziert, aber bei dem sie dem Vermarkter 90% aller Merchandising-Erlöse für einen Zeitraum von 30 Jahren eingeräumt 90%? Haben.
90%?
Ja.
30 Jahre. Ja, weil die Gegenleistung war?
Gegenleistung war Geld natürlich, aber kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, wie viel das damals waren. Nur da ging es vor die Hamburger Gerichte und die haben dann am Ende, OLG Hamburg war das, aus der 30 Jahre Vertragslaufzeit eine 10 Jahre Vertragslaufzeit gemacht.
Ja, aber was war da sozusagen die streitigen...
Na, Sittenwidrigkeit.
Sittenwidrigkeit
wegen Knebelung.
Okay.
Und die Frage kann man aus einem 30-jährigen Vertrag quasi damit raus, der kein ordentliches Kündigungsrecht vorsah,
weil der
wirtschaftliche Knebelung
auch mal machen.
Wie sowas ist mit denen?
Der hat ja die ganzen Medienrechte an, wie heißen die saudi-arabische Gesellschaft,
BeIN Sports?
Ja, sozusagen veräußert für immer.
Für immer?
Ja.
Ja. Wie schreibt man sowas in den Vertrag rein?
So
das
genau.
Gilt für immer. Bis, ja, vielleicht noch kurz, weil was kann man denn, es ist ja noch nicht entschieden, durch die lettischen Gerichte müssen das ja dann noch entscheiden, ob es jetzt wirklich, ob die Klausel unwirksam ist oder nicht. Aber man kann zum Beispiel bei Verträgen daran denken, Höchstgrenzen zu vereinbaren.
Also sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in prozentualer Hinsicht und in.
Nein, in zeitlicher Hinsicht hatte man ja eine Höchstgrenze mit 10 Jahren.
15 Jahren.
Ja. Aber man kann zum Beispiel Höchstgrenzen für Erlösbeteiligung dann eben vorsehen. In dem Fall hatte man ja eine Mindestgrenze. Man hat gesagt, also es muss dann schon über 1500 sein, darunter nicht.
Ja.
Warum? Weil man dann dachte, naja, wenn er nicht mehr als 1500 verdient, dann hat er es auch einfach nicht geschafft. Und dann will man ihn damit auch nicht belasten. Dann ist sozusagen, hat die Agentur aufs falsche Pferd gesetzt. Risikokapital in dem Fall. Aber wenn es mehr wird, dann können sie eben richtig abgreifen. Und das könnte man gegebenenfalls durch gestaffelte Höchstgrenzen machen. Oder man könnte die Höhe und die Dauer der Zusammenarbeit abhängig machen von irgendwelchen Milestones, also dass immer irgendwas erreicht wird und auch die Agentur, das ist ja auch ein Gesichtspunkt, die Agentur dafür was geleistet hat, zum Beispiel indem sie ihm für den ersten Profivertrag geholfen hat und vielleicht beim nächsten Transfer und so weiter.
Mhm.
Mit anderen Worten, ist noch nicht aller Tage Abend.
Ja, aber gibt's da irgendwie kann man da eine Grenze festzurren, wann es noch kein Missverhältnis darstellt? Also ist das Fünffache der ursprünglichen Förderung noch okay oder ist es auch schon zu hoch?
Also das kannst du, das würde dich wenig überraschen, der Entscheidung des EuGH jetzt nicht
entnehmen. Nee, klar.
Ne? Und aus dem Gesetz, ich kenne zwar die lettischen Gesetze nicht, aber da wird sich's auch nicht draus ergeben. Das ist dann wiederum Rechtsprechung und einfach so ein bisschen, also wenn man schaut darauf, dass kein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung am Ende entstehen soll, hat man vielleicht ein ungefähres Gespür, was dann am Ende bei rauskommen soll.
Mhm.
Also natürlich die Investitionen müssen dann wieder rein,
plus
müssen dann wieder zurückkommen, plus eben
sachgerechte Rendite.
Genau.
Na, es sind weiche Kriterien, also Marktüblichkeit, dann irgendwie so bei zum Beispiel 110% des wirtschaftlich Angemessenen vereinbart wurde, wird zum Beispiel nach deutschem Recht häufig als sittenwidrig angesehen. Aber die gesamten Umstände des Vertragsschlusses und sowas, wie ist die wirtschaftliche Situation, Stichwort St. Pauli, zum Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung und sowas, das sind alles Kriterien, die dann eingepreist werden und ja.
Wo stehen wir zeitmäßig?
Ich habe beim Start nicht auf die Uhr geguckt, aber es könnte eine Stunde sein.
Ja, dann können wir Robert wieder entlassen zur A-Kit-Konferenz.
Correct.
Und Fabian, was hast du noch geplant heute?
Ich habe Ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Ich muss aber vor allem auch meine Tochter vom Posaunenunterricht abholen.
Ich muss rechtzeitig. Auch heute noch zum Elternabend. Da freue ich mich drauf.
Wunderschön.
Na, da haben wir ja alle was Schönes vor. Und dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Wollen wir vielleicht noch unseren Sportrechtstag ankündigen?
Das sollten wir in jedem Fall tun. Am 12.06. bei uns in der Kanzlei bei Harting Rechtsanwälte gibt es spannende Themen zum Sport- und Eventrecht mit Schwerpunkt KI und Datenschutz und Sponsoring-Verträgen. Also sollte man sich nicht entgehen lassen. Noch gibt es ein paar Plätze, aber ja, wollen wir mal schauen, dass wir hier die Hütte vollkriegen und einen schönen Tag haben. Ab 15 Uhr.
Ab 15 Uhr bis abends gibt auch Speis und Trank.
Ja. Ich muss gerade die Bestellung noch auslösen, ob wir jetzt die Currywürste bestellen oder nicht. Aber das machen wir dann gleich.
Genau. Und also Juristen sind begrenzt auf 10 Personen.
Ja. Männer auch.
Männer auch.
Ja, dann wird's eine einsame Veranstaltung. Ja.
Leider. Alright.
Gut. Okay.
Alles klar.
Danke
euch.
Ciao.
Tschüss.
Der Sportrechtspodcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.